Herzlich willkommen im Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. So, heute wieder mal ein äußerst spannendes Thema. Die Steuern in Deutschland sind ja hoch, deswegen sollten, glaube ich, viele oder denken viele darüber nach, wie sie Steuern sparen können. Ist ja eine ganz berechtigte Frage, die man sich stellt. Und ja, vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, seine Familienmitglieder zu nutzen, um Steuern zu sparen. Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
Ja, sehr gut. Ja. Da gibt es einiges zu beachten. Und ja, lass uns da mal drüber sprechen, wie man vielleicht mit seinem Vater, seiner Mutter oder auch Geschwistern oder Kinder Steuern sparen kann.
Ja, sehr gut. Ich warte immer noch drauf, dass sich deine Oma mal bei mir vorstellt als deine neue Mitarbeiterin. Aber vielleicht nach dem Podcast
Ja,
wird sich das ändern. Mal schauen.
sie soll den Ruhestand genießen, die hat genug
Ja, okay.
gearbeitet.
Na, wir werden
Ja,
sehen. Vielleicht, ja.
vielleicht mal die Basics, weil das Finanzamt schaut natürlich schon genau drauf, wenn man irgendwas mit den Familienmitgliedern macht. Wenn man jetzt irgendeinen fremden Dritten beispielsweise in seinem Unternehmen einstellt, dann wird das Finanzamt nicht so drauf schauen, wie wenn man jetzt meine Großeltern irgendwie einstellen würde. Ja, weil man muss natürlich bei Geschäften mit nahen Angehörigen darauf achten, dass es eben so gestaltet ist, dass es auch ja fremdüblich ist, weil es fehlt ja so ein Interessensgegensatz bei nahen Angehörigen. Ja, die könnten praktisch gemeinsame Sache machen, wie wenn man jetzt einen fremden Dritten irgendwie anstellt, den man vielleicht durch einen Bewerbungsprozess kennenlernt. Und da sind die ja, Anforderungen bei der Rechtsprechung schon relativ hoch, weil die natürlich auch wissen, die Finanzämter, okay, man kann natürlich die Sachen so stricken, ja, dass am Ende vielleicht die Familie als Gemeinschaften Vorteile hat und das will man mitunter nicht. Deswegen muss man natürlich die Sachen so gestalten, dass es ja, den Anforderungen entspricht. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch beispielsweise Angestellte, die Eltern, Kinder, wen auch immer, Ehepartner und so weiter und so fort anstellen oder mit ihnen anderweitig Geschäfte machen. Das ist nicht verboten in Deutschland. Aber man muss schon wissen, das ist vielleicht so als erster Disclaimer, dass das Finanzamt schon relativ gut draufschaut dann.
Ja, gibt letztendlich ja besondere Nachweiserfordernisse. Ja, also da gibt es ja diesen Katalog, den man eigentlich auswendig lernen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Steuerberaterprüfung oder so vor sich hat. Ich werde ihn jetzt einfach mal vorlesen. Ich kann ihn nicht mehr auswendig oder vielleicht doch, hätte ich vielleicht doch gekonnt, wie auch immer. Also letztendlich die Vereinbarungen zwischen den nahestehenden Personen müssen immer klar und ernstlich gewollt sein. Also das heißt, man kann jetzt nicht einfach nur auf dem Papier jemanden anstellen und sagen, ja, das passt mir hier gerade gut für die Steueroptimierung, sondern das muss schon wirklich ernsthaft gewollt und auch tatsächlich durchgeführt sein und eben auch klar verständlich für einen fremden Dritten, wie zum Beispiel einen Prüfer vom Finanzamt, erkennbar sein, was da eigentlich diese Personen untereinander vorhaben und machen wollen. Und dann muss das Ganze auch noch zivilrechtlich wirksam sein. Da kommen wir gleich noch zu, ne? Also es wird jetzt schwierig, sein 10-jähriges Kind schon irgendwo mit zu beteiligen, wenn das vielleicht noch gar nicht geschäftsfähig ist. Aber gibt da auch ganz interessante Grenzen, die man kennen sollte. Unter gewissen Umständen geht es dann vielleicht doch. Das heißt, da muss man auch genau drauf achten. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig, was würden denn Fremde machen? Also wenn man jetzt nicht miteinander verwandt wäre oder sich eben nahestehen würde durch eine besondere Beziehung, weil man vielleicht verheiratet ist oder auch nur so eine Lebensbeziehung miteinander hat, würde man denn einem fremden Dritten genau dasselbe zukommen? Und diese Frage muss man zusätzlich noch beantworten. Dann hat man letztendlich die Kriterien zusammen, die ja, relevant sind für die Frage, ob das Finanzamt so ein Geschäft mit einem Nahestehenden akzeptiert. Jetzt müssen wir das mal mit Leben füllen. Was bedeutet das denn jetzt konkret?
Ja, also ich glaube, erstmal muss man gucken, wer zählt denn zu den Angehörigen? Und das ist halt mitunter die Familie, also Ehegatte, Großeltern, Enkelkinder, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Geschwister, Verschwägerte, mitunter auch Verlobte, aber Verlobte fallen ja bei bestimmten Prüfungen, wie beispielsweise bei Angestelltenverträgen Verträge gar nicht unter den Begriff der Angehörigen. Also wenn man nur verlobt ist, nicht verheiratet, kann sein, dass man da ja nicht so mit der Härte des Finanzamts rechnen muss.
Ja, er gibt ja sogar so einen richtigen Paragraphen, der Paragraph 15 in der Abgabenordnung, wo richtig drinsteht, was als naher Angehöriger gilt. Und da steht eben zum Beispiel der Verlobte, so gesehen, oder die Verlobte nicht mit drin. Genauso nicht die Stiefmutter oder der Stiefsohn. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man jetzt einzelne Verträge schließt mit denen und die diese Kriterien, die ich gerade vorgetragen habe, jetzt maßgeblich nicht erfüllen, dann ist es natürlich trotzdem möglich, dann diesen Vertrag zu verwerfen mit dem Hinweis darauf, dass ja eben so ein gewisses nahestehendes Verhältnis hier auch vorliegt.
Sollen wir mal so einen Praxisfall, jetzt will man beispielsweise sein Kind oder seine Ehefrau im Unternehmen beispielsweise anstellen. Wie muss das gemacht werden? Weil eigentlich müssen ja die Verträge nicht schriftlich gefasst werden. Es ist allerdings doch sinnvoll, dass man die in der Schriftform macht, dass man eben auch diese Fremdüblichkeit und auch die, ja, das Klare und Ernstliche dann praktisch da reinbringt und es so gestaltet, dass es eben auch unter Fremden üblich ist. Also es macht schon Sinn, dass man eben da einen Arbeitsvertrag macht und eben die Schriftform auch wählt, falls das Finanzamt mal um die Ecke kommt und fragt, was ist denn diese Tätigkeit, die deine Ehefrau, dein Kind macht? Wie lange arbeitet sie denn pro Tag? Ja, wie ist das Gehalt? Wann wird es ausgezahlt? Hat die Urlaubsanspruch? Hat sie eine Kündigungsregelung? Wie ist es bei der Lohnfortzahlung? Was sind zusätzliche Sachen? Wir haben ja hier im Podcast auch mal eine Gehaltsextra-Folge gemacht. Ist natürlich auch interessant, wenn man eben steuerfrei Gehaltsextra dann an die Angestellten zahlen kann, wenn die angestellt sind. Auch als Minijobber ist es ja möglich, wenn es steuer- und beitragsfrei ist. Aber was sind denn diese vereinbarten Zusatzleistungen? All das interessiert das Finanzamt natürlich. Und dann ist es eben aus meiner Sicht, aus deiner wahrscheinlich auch, sinnvoll, man hat diese Sachen in einem schriftlichen Arbeitsvertrag geregelt.
Ja, ich meine, vom Prinzip können ja Verträge auch mündlich geschlossen werden. Ja, Fabian, wenn wir uns jetzt nach dem Podcast hier auf irgendwas vereinbaren, vielleicht suchst du ja noch einen Minijobber und ich könnte diese Aufgabe gut erfüllen, dann wäre es ja schon möglich, dass du mich dann direkt
Eine Stunde anstellst. Für 603 Euro, oder?
Wo hätte ich mir das vorgestellt, ja? Und natürlich, so einen gewissen Arbeitnehmeranspruch dir gegenüber zu haben, ja, fände ich jetzt auch nicht schlecht. Aber Spaß beiseite. Und also vom Prinzip geht es ja mündlich, ja.
Theoretisch geht's.
Ja. Genau, aber einerseits gibt es ja auch bei Arbeitsverträgen dieses Nachweisgesetz, wo jetzt drinsteht, dass man bestimmte Dinge schon schriftlich festhalten muss. Also da könnte man ja auch sagen, hey, da gibt es noch ein anderes Gesetz, das sich verpflichtet, das schriftlich zu machen oder zumindest in Textform zu dokumentieren. Ich glaube, mittlerweile kann man ja Arbeitsverträge dann auch digital unterzeichnen. Also man muss es halt festhalten. Und am Ende ist eben der Punkt, dass das Finanzamt immer sagen kann, ja gut, wenn ich hier so ein nahestehendes Verhältnis erkenne und du hier vielleicht einen Steuervorteil aus dieser Gestaltung, die du gewählt hast, du willst einen Steuervorteil haben, dann hast du ja auch die Beweislast, lieber Steuerpflichtiger, dass du diesen Steuervorteil nutzen kannst. Und da kann man sicherlich auch sagen, ja gut, ich kann ja die ganzen Zeugen benennen, das war alles mündlich vereinbart, könnte vielleicht am Ende auch funktionieren. Aber man schafft sich natürlich ganz viele Probleme vom Hals, wenn man es von Anfang an schriftlich macht. Wer schreibt, der bleibt. Ja.
Ja, so ist es. So ist es. Das ist der zweite Satz in diesem Podcast nach nicht nur über Steuern.
Genau. Ja, genau. Wegen der Vergütung, ja, du hast mir gerade eigentlich mündlich angeboten, ich könnte 603 Euro die Stunde bei dir verdienen. Das Angebot nehme ich natürlich hiermit gerne an. Ob das fremdüblich ist, ich würde sagen, ja.
Wenn man deine horrenden Honorarabrechnungen sieht, dann kann man schon sagen, normalerweise nimmst du glatt 600, da ist 603 pro Stunde noch im Rahmen.
Nein, das ist für Post und Telekommunikation dann noch die 3
Euro. Ja, 20 Euro nach der Steuerberatervergütungsverordnung. Rechnung, ja, für die vielen Briefe, die man rumschickt. Ja, ja, also man muss natürlich erstmal gucken, was ist im eigenen Unternehmen, wenn jetzt für dieselbe Aufgabe jemand, was weiß ich, 3.000 Euro brutto bekommt und der E-Gatte bekommt dann auf einmal 6.000 für dieselbe Aufgabe bei gleicher Qualifikation, dann ist es eben nicht mehr fremdüblich. Und falls jetzt diese Position noch nicht gibt im eigenen Betrieb, dann muss man eben schauen, was ist so eine vergleichbare Position in einem anderen Unternehmen, was vielleicht auch lokal ist, was wird da vergütet, ja, wie ist eben die Höhe der Vergütung im Vergleich zu anderen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und das dann eben auch zu dokumentieren, wie ist man auf die Vergütung gekommen. Das ist ja auch ein bisschen so als Gesellschafter, Geschäftsführer. Da habe ich bei Haufe mal so einen VGA-Navigator mitgebaut. Weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber damals gab es den. Da hat man eben geschaut, wie hoch kann jetzt ein Geschäftsführergehalt sein in der Branche XY am Standort Z mit irgendwie 500 Angestellten. Da hat man eben geschaut, okay, das ist irgendwie 290.000 Euro wäre das fremdübliche Geschäftsführergehalt. Und das ist dann so. Und so kann man es im Prinzip auch eben mit so einem Betriebsvergleich dann auch für nahe Angehörige machen.
Aber es geht ja auch noch weiter. Also wir haben jetzt immer über das Angestelltenverhältnis gesprochen, aber man könnte ja auch zwischen den nahestehenden Personen sich Miete zahlen zum Beispiel oder auch Darlehenszinsen oder, ja. Also da gibt es ja eine Vielzahl von Geschäftsverhältnissen, die da in Betracht kommen, nicht nur der Anstellungsvertrag, aber letztendlich ist das ja da ähnlich. Dann könnte man eben schauen, wie viel Miete zahlt man denn laut Mietspiegel für diese Räumlichkeit, die der nahe Angehörige da von mir nutzt? Oder was sagt denn die Bundesbank zu einem Verbraucherdarlehen? Wie hoch ist das eigentlich verzinst? Oder was, wenn man ein Auto untereinander verkauft, was würde jetzt bei den üblichen Plattformen für Gebrauchtautos für so ein Fahrzeug dann aufgerufen werden? Und so weiter. Ja, also da kann man natürlich dann oder sollte man dann eben andere Messgrößen heranziehen, um eben sagen zu können, okay, diesen Preis, den ich hier festlege, den haben wir nicht nur ausgeknobelt oder vielleicht besonders in dieser Größenordnung festgehalten, um den möglichst höchsten Steuervorteil für uns rauszuholen, sondern wir haben hier noch dieses Papier im Internet gefunden oder diese Statistik, die wir herangezogen haben, um auf diesen Preis, Zins, Miethöhe oder was auch immer zu kommen. Ja, und dann, wenn man jetzt so einen Dauervertrag hat, wie so ein Arbeitsverhältnis oder einen Darlehensvertrag oder so, was denkst du? Reicht das, wenn man das dann alle paar Jahre mal auszahlt oder?
Es muss schon tatsächlich durchgeführt werden, also das, was da in den Verträgen steht, sei es jetzt eben Darlehensverträge oder auch Arbeitsverträge, das muss halt tatsächlich durchgeführt werden, also es muss dann wirklich auch gezahlt werden, wenn halt da irgendwie eine Tilgung beispielsweise und ein Zins im Darlehensvertrag vereinbart ist, dann sollte man jetzt nicht, wenn da eine monatliche Ratenzahlung von irgendwie, weiß ich, 2.000 Euro pro Monat vereinbart ist, dann nicht anfangen, es entweder gar nicht auszuzahlen oder verspätet. Also das muss dann schon gezahlt werden. Das Geld muss fließend. Ja, aber selbst wenn es eben nicht gezahlt wird, was man machen sollte, dann kann eben ein Vertrag mitunter auch retten, wenn er denn schriftlich dann da ist und man es nachweisen kann.
Ja, der abgekürzte Zahlungsweg, ja zum Beispiel, dass man sagt, ja eigentlich hätte ich ja den Anspruch auf den Lohn gehabt und die Lohnabrechnung ist auch immer erfolgt, aber die Auszahlung haben wir nicht gemacht. Das habe ich als Darlehen bei meinem Arbeitgeber gleich stehen gelassen. Also ist natürlich, falls jetzt hier Betriebsprüfer zuhören, ich denke, ihr werdet solche Argumente lieben, in Anführungsstrichen. Aber also gibt es tatsächlich auch hier ein BFH-Urteil, was wir gefunden haben, 18.10.89, schon eine Weile her, aber da war eben so ein Fall, wo ein Darlehensvertrag bei vergessener Auszahlung dann noch gerettet hat. Sowas kann dann auch mal helfen, aber sollte man natürlich im besten Fall sich gar nicht dieses offene Risiko lassen, sondern das auch tatsächlich auszahlen, um am Ende nicht sich vorhalten lassen zu müssen. Ihr habt das ja gar nicht tatsächlich durchgeführt und deswegen wird vielleicht diese tolle Steuergestaltung, die man hier in der Familie wählt, gar nicht genutzt.
Und das wäre natürlich schlecht, weil dann kann man es nämlich auch nicht als Betriebsausgaben abziehen, wenn man jetzt beispielsweise den Partner im eigenen Unternehmen anstellt und das ist natürlich dann zäh. Ja, wenn man jetzt, also man kann beispielsweise, also muss ja nicht eine Vollzeitstelle sein, man kann auch seinen Partner beispielsweise oder auch die Kinder als Minijobber einstellen. Und wenn man jetzt mal bei der aktuellen Minijobgrenze bleibt von 603 Euro, dann sind es leider jetzt nicht die Gesamtkosten. Da kommen ja noch die Umlagen, die Sozialabgaben und die Pausteuer von 2% drauf. Also insgesamt kostet so ein Minijobber nicht 603 Euro pro Monat, sondern etwa 791 Euro mit den ganzen Nebenkosten, also knapp 9.500 Euro pro Jahr. Wenn man da mal eine Steuerersparnis beispielsweise, wenn man seinen Partner in einer GmbH anstellt, von 30% unterstellt, dann hat man da dann 2.848 Euro Steuerersparnis. Und
im Jahr,
im Jahr, genau. Und dann kommen beim anderen Partner insgesamt dann 7.236 Euro an. Dagegen stehen aber, also nach der Steuerersparnis, dann Kosten von nur noch 6.644 Euro. Also wenn man das rechnet, dann, und immer richtig gerechnet haben, dann soll es ein Plus von 592 Euro pro Jahr sein. Das heißt, die Steuerersparnis führt dann dazu, dass eben der Minijobber weniger kostet, als dass er tatsächlich netto ausgezahlt bekommt. Und wenn das eben eine Haushaltskasse ist, hat man eben 6.644 Euro Kosten und der Partner hat dann 7.236 Euro, also knapp 600 Euro plus dann, klar, wenn man jetzt noch Verwaltungskosten hat oder so, vielleicht ein bisschen geringer. Aber wie gesagt, also die Tätigkeit muss real benötigt werden, so beispielsweise als Ersatz für eine andere Arbeitskraft oder natürlich auch tatsächlich ausgeübt werden. Ja, und über die Schrift sinnvoll oder Sinnhaftigkeit des Arbeitsvertrages haben wir schon gesprochen. Und natürlich muss dann der Minijobber, der Partner, Ehepartner, Kinder, was auch immer, bei der Minijobzentrale angemeldet werden, ja, und bei Betriebsprüfung werden dann eben der Fremdvergleich, dann die tatsächliche Arbeit und auch der Zahlungsfluss natürlich geprüft. Also im Prinzip, um es mal einfach runterzubrechen, wenn man jetzt seinen Ehegatten beispielsweise als Minijobber anstellt, muss der halt tatsächlich hier arbeiten, nur um irgendwie in dem Musterbeispiel diese 592 Euro dann insgesamt mitzunehmen pro Jahr. Das wird schwierig, also man muss dann bei einer Prüfung schon nachweisen, dass die Person, beispielsweise der Ehegatte, wirklich als Minijobber dann gearbeitet hat.
Ich würde jetzt mal etwas offensiv sagen, welcher Ehepartner arbeitet denn nicht im Betrieb des anderen Ehepartners mit?
Bei meisten ist halt ist die andere Seite, die sind immer unbezahlt unterwegs.
Genau.
Ja,
das ist doch irgendwie so, ne? Also das hilft ja sich doch dann irgendwie gegenseitig in den Unternehmen, und warum sollen wir das nicht bezahlen und dann eben diese knapp 600 Euro Steuervorteil mitnehmen? Macht ja schon Sinn, ne? Also
ja. Die Frage ist, ich meine, man kann natürlich noch, wenn man jetzt in anderen Minijobbern beispielsweise noch steuerfreie Gehaltsextras zahlt, ich zahle meine Minijobber beispielsweise Kindergartenbeiträge seiner Tochter, und das ist in Baden-Württemberg gar nicht so wenig. Und dann kann man es natürlich auch in der eigenen Familie auszahlen. Wenn jetzt der Minijobber A das im Unternehmen bekommt, dann kann natürlich der Minijobber B, der vielleicht Familienmitglied ist, das natürlich auch bekommen. Ja, man muss halt fremdüblich sein. Wenn man jetzt natürlich im Ehegatten im Minijob einen Ferrari als Firmenwagen hinstellt oder auch einen anderen Firmenwagen, muss ja kein Ferrari sein, dann könnte es schwierig werden.
Ja, das stimmt. Ich weiß schon, worauf du anspielst. Ich möchte aber noch einwerfen, die 1.000 Euro Krisenbonus gehen ja auch, rein theoretisch. Ja, da könnte man ja dann auch noch sagen, man zahlt dem Ehepartner diese 1.000 Euro und 50 Euro Sachbezug im Monat und so weiter und so fort. Also dann werden diese aus diesen 500, also aus diesen knapp 600 Euro schnell auch ein paar Euro mehr pro Jahr. Und vielleicht noch hinzuzufügen ist, dass diese Berechnung, die wir jetzt angestellt haben, natürlich für Leute ist, die im Spitzensteuersatz verdienen. Ja, also die Person, die den Ehepartner einstellt, hätte ja immer die Wahl, okay, ich könnte ja einfach auch mein Gehalt erhöhen und meinen Ehepartner kostenlos im Unternehmen mitarbeiten lassen. Könnte man ja auch machen. Und wenn man das jetzt so machen würde, würde man durch den Spitzensteuersatz dann einfach auch mehr Steuern zahlen. Dann ist es ja schlau, lieber mal sich am Abend am Brottisch hinzusetzen und sagen, Mensch, kann ich dir nicht ein bisschen Geld zahlen dafür, dass du mir immer hier die Unterlagen sortierst oder wie auch immer, was da so gemacht wird. Tja, aber wenn man jetzt so, manche, also in der Politik wird das ja auch manchmal angeführt, so als, ja, die Zahnarzt-Ehegattin, die ist ja, die muss die denn noch kostenlos mitversichert sein bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder so. Und tatsächlich gibt es auch hier einen spannenden Fall, der mal vom Bundesfinanzhof geurteilt wurde. Da ging es auch um einen Zahnarzt, der hat seine Ehefrau eingestellt als Kurierkraft. Ja, also die durfte gar nicht an die Zähne ran von den Patienten. Die musste nicht bohren oder so, sondern die musste organisieren und Kurierfahrten ausführen. Da hat sie nicht wie ich bei Fabian für eine Stunde 603 Euro bekommen. Die musste mehr arbeiten. Die musste 9 Stunden arbeiten für 400 Euro. Ja, ist ein Fall aus 2018 entschieden und wahrscheinlich liegt da ein bisschen weiter zurück. War die Minijobgrenze noch geringer. Und vom Prinzip würde man jetzt erstmal sagen, ja gut, kann ja sein, in so einer Zahnarztpraxis, bisschen Kurierfahrten, da muss einiges organisiert werden, für 9 Stunden in der Woche, 400 Euro, könnte schon passen. Aber das Problem war hier, dass die eben auch gleich noch einen Firmenwagen bekommen hat. Ich habe jetzt leider gar nicht nachgeguckt, was es war. Können wir ja noch in die Shownotes schreiben. Jedenfalls fand das Finanzamt nicht so lustig, weil die sagten, naja, Moment, das ist ja eher unüblich, dass man so einer Bürokraft für 400 Euro gleich einen Firmenwagen stellt. Das ist eben nicht fremdüblich und deswegen erkennen wir das dir auch nicht an. Und tatsächlich haben die das dann auch so entschieden, ja.
Also aufpassen, wenn man seinem Minijob aus Familienfirmenwagen zur Verfügung stellt, ja.
Ja, also ich hätte jetzt fast gedacht, wenn man da so ein bisschen Zeiterfassung noch hätte oder diese Büroorganisations- und Kurierfahrten da auch gut nachgewiesen hätte, dass das tatsächlich erforderlich ist, wäre das mit den 400 Euro ganz normalem Lohn wahrscheinlich schon durchgegangen, wäre so mein Gefühl gewesen. Das Problem war eben wirklich hier der Firmenwagen. Diese Kombination Minijob und Firmenwagen ist also dann kritisch.
Jetzt kann man ja seit dem 1. Januar auch seine Großeltern, zumindest wenn sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, einstellen und die können 2.000 Euro pro Monat steuerfrei bekommen. Da können sie sich selbst ein PKW leasen. Ja, das ist eine ganz interessante Option, die es jetzt seit 2026 gibt. Für einen Arbeitgeber, also wenn man jetzt beispielsweise die Großeltern im eigenen Betrieb anstellt, gar nicht mal so interessant. Warum? Ja, man muss trotzdem die Arbeitgeberbeiträge dann zahlen zur Sozialversicherung. Also als Arbeitgeber ist der, sage ich, witzlos, klar. Aber die Großeltern, die bekommen es eben dann steuerfrei. Das ist eigentlich ganz gut, weil die können ja da trotzdem die Rente bekommen und zusätzlich, ja, dann nochmal 2.000 Euro und top steuerfrei. Und je nachdem, wie groß die Rente ist, ist es schon eine enorme Auswirkung. Sozialabgaben werden trotzdem noch abgezogen. Also die Rentner bekommen es leider auch nicht brutto gleich netto. Aber zumindest, wenn man jetzt eine ordentliche Rente bekommt, dann nochmal zusätzlich 2.000 Euro pro Monat steuerfrei on top, ist zumindest für die Großeltern gut. Ja, jetzt für das Familienmitglied, die Großeltern einstellt, jetzt eher so wenig interessant, da man die Sozialabgaben nicht spart.
Ja, ne, die zahlen dann 2.000 Euro im Monat, aber haben natürlich tatsächlich Kosten, das müssten so knapp 2.500 Euro sein, ne, die durch diese Arbeitgeberanteile so zur Sozialversicherung, die das Unternehmen belastet ist durch den Rentner, der 2.000 Euro verdient. Und das schon.
Der bekommt dann irgendwie 1,8. Also das ist ja nicht so, dass der dann volle 2.000 Euro ausgezahlt bekommt.
Ja, naja, jetzt könnte man ja sagen, also jetzt bin ich mal ganz bewusst zu offensiv. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann stelle ich eben meine Rentner ein und zahle denen das aus und die geben mir das halt wieder zurück, das Geld, was diese 1.800, ne, wenn ich mir das als Geschäftsführer als zusätzliches Gehalt auszahlen würde, müsste ich ja wahrscheinlich eher so 3.600 Euro in die Hand nehmen, damit 1.800 bei mir ankommen. Wenn ich im Spitzensteuersatz bin, da stelle ich lieber meine ganzen Großeltern ein und muss nur 2.500 bezahlen und dann bekomme bei denen 1.800 an und die geben mir das dann zurück. Aber das ist natürlich brandgefährlich, weil das dann natürlich genau diese Kriterien, die wir anfangs erfüllt haben, nicht erfüllt, ja, weil das darf ja nicht die Bedingung sein, dass man das Geld zurückbekommt. Und die Großeltern müssen ja tatsächlich irgendwas machen im Betrieb. Ansonsten wird das ganze Beschäftigungsverhältnis nicht anerkannt. Und da muss man dann schon, also ich denke, das ist, wenn ich jetzt das Finanzamt wäre, würde ich, glaube ich, da bei diesem Rentner für 2.000 Euro sogar noch ein paar mehr Nachweise fordern als bei dem Minijobber-Ehegatten, weil es ja einerseits um viel mehr Geld geht Und gerade bei jemand, der eigentlich schon in Rente ist, auch die Frage ist, ja gut, was macht er denn für diese ganze Zeit und dieses ganze Gehalt, ne? Also da müssen ja schon tatsächlich Aufgaben zusammenkommen, wo man jetzt nicht sagen kann, na, der holt mal die Post ab und das war's und dafür kriegt er 2000 Euro. Das wäre ja eher äußerst fremdunüblich. Also so viel würde ich niemandem für die, für das Kurier, für einen Kurierdienst zur Post bezahlen, ne? Und da ist dann, glaube ich, schon gute Dokumentation gefragt, vielleicht eine Zeiterfassung, vielleicht die Aufgaben genau beschreiben und die eben dann auch zu den Qualifikationen des Rentners passen, ja.
Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, nicht seine Großeltern anzustellen, sondern seine Kinder, weil die haben ja pro Kind, wie jeder Deutsche oder mit Wohnsitz in Deutschland, Grundfreibetrag von 12.348 Euro pro Jahr. Und der ist ja mitunter gar nicht angetastet, weil sie sonst keine Einkünfte haben. Das heißt, man könnte jetzt beispielsweise ja sein minderjähriges Kind einstellen, Steuern sparen, vielleicht ordentlich, ja, und die Kinder müssten dann zumindest nichts versteuern. Wenn sie jetzt bis zu 565 Euro Einkommen pro Monat haben, bleiben sie auch noch in der Familienversicherung drin, ja, dieses Jahr. Aber das wäre vielleicht auch eine Option, dass man Kinder anstellt, zumindest wenn sie alt genug sind, dass man da Steuern spart und die Kinder dann eben nichts versteuern müssen.
Du sparst ja nicht nur Steuern, du sparst ja auch Taschengeld, sagst du halt. Ja, es hat ja auch so einen erzieherischen Charakter. Du musst für dein Geld arbeiten. Das Taschengeld ist jetzt gestrichen. Also wer möchte, kann diese Folge gern seinen Kindern schicken, ja, diese Stelle hier dann vorspielen. Ja, Taschengeld gibt es nicht mehr. Du arbeitest jetzt mit und verdienst dir dein Geld. Und außerdem haben wir noch einen Steuervorteil, eine Win-Win-Situation. Und das ist natürlich besonders interessant bei minderjährigen Kindern, die vielleicht noch kein eigenes Einkommen ansonsten erzielen können, ja, oder sich noch nicht so richtig trauen, woanders zu bewerben oder da noch nicht so richtig gefragt sind. Aber du hast es angesprochen, so Kinderarbeit ist ja in Deutschland auch nicht so hoch angesehen. Und tatsächlich gibt es für die Arbeiten für Kinder unter 15 Jahren verstoßen gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz und damit wären solche Verträge gar nicht zivilrechtlich wirksam und würden deswegen natürlich auch nicht steuerlich anerkannt werden. Aber dann für Kinder über 15 Jahre ist das ja dann schon eine Option. Da muss man natürlich dann aber auch wieder schauen, ne, dass alles sauber dokumentiert ist und da tatsächlich aufgeschrieben ist, wo was die da machen und der Arbeitsvertrag los werden und so weiter. Spannend wird es dann auch, wenn man vielleicht sagt, Mensch, die Kinder wollen auch eine Ausbildung machen, die was kostet. Und jetzt wissen ja alle, dass wenn man die Ausbildungskosten selbst macht für die erste Berufsausbildung, dass das steuerlich gar nicht so interessant ist, weil das in der eigenen Steuererklärung letztendlich ja verpufft, weil das nur Sonderausgaben sind und keine vorweggenommenen Werbungskosten. Das heißt, es wäre immer gut, wenn man dann vielleicht jemanden findet, der für einen die erste Ausbildung bezahlt. Und da könnte man ja auch überlegen, wenn Papi oder Mami ein Unternehmen haben, dass die das vielleicht machen und dem Kind dann die Ausbildung bezahlen. Das geht ja, dass man Mitarbeitern auch die Ausbildung bezahlt. Aber da muss man halt auch drauf achten, was ist dann, dass das irgendwie zum Unternehmen passt. Ja, also da hat hier auch mal jemand versucht, seinen Sohn, der Arzt werden sollte, die Arztausbildung zu bezahlen. Und das hat der BFH dann auch abgeschmettert vom Urteils vom 6.11.2012. Also ist jetzt auch nicht so trivial, mit den Ausbildungskosten der Kinder durchs Unternehmen zu übernehmen. Da, das muss dann schon tatsächlich Sinn ergeben.
Wie ist es denn, wenn man sein Kind am Unternehmen beteiligt, also dass es Gesellschafter wird und nicht nur praktisch angestellt ist? Wie sind da die Regelungen, Christian?
Ja, das ist ja auch super interessant, weil das geht ja rein theoretisch auch schon ab Geburt des Kindes. Das ist ja eigentlich immer das, was man als im Spitzensteuersatz befindlicher Elternteil anstreben sollte, dass die Kinder ab der Geburt eigene Einkünfte haben. Und jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass das mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz so eine Sache ist. Das heißt, die ersten 16 Jahre ist man natürlich, muss man anderweitig schauen, wie man den Kindern Einkünfte zukommen lässt. Und das geht aber natürlich, indem man sie am Unternehmen beteiligt. Das könnte man jetzt machen, indem man beispielsweise eine Familiengesellschaft gründet, so eine KG ist das dann oft, in die man Vermögen packt, zum Beispiel eine Immobilie und dann eben sagt, okay, ich gebe von dieser KG so und so viel Prozent an meine Kinder ab. Und dann müssen natürlich auch die Kinder zukünftig diese Mietüberschüsse versteuern, was ja auch gut ist, weil dann kostet das keine Steuern, weil die haben ja eben noch ihren Grundfreibetrag. Und genauso könnte das auch an unternehmerischem Vermögen sein. Ja, wenn man jetzt hier so eine GbR hat, gut, da wird es schon schwierig, aber wenn man eine GmbH hat oder ein anderes Unternehmen, wie beispielsweise auch eine KG und das ist jetzt ein Holzhandel oder sowas, dann könnte man auch sagen, gut, ich beteilige meine Kinder schon dran, aber sobald eben diese Beteiligung für die Kinder auch ein gewisses Risiko birgt, was ja immer der Fall ist bei unternehmerischem Vermögen, ja, wo die Kinder ja auch in die Haftung geraten könnten, dann muss eine familiengerichtliche Genehmigung eingeholt werden. Das heißt, da muss man beim Familiengericht einen Antrag stellen und sagen, ich möchte mein Kind zukünftig an meiner Kommanditgesellschaft beteiligen, die ist im Bereich Handel tätig. Das Kapital ist voll eingezahlt, deswegen ist das Schlimmste, was dem Kind passieren könnte, dass es die von mir jetzt geschenkte Beteiligung an diesem Unternehmen wieder verliert. Und darüber hinaus kann es aber nicht zu irgendwelchen Nachschusspflichten oder so herangezogen werden. Und das muss eben das Familiengericht dann einmal prüfen. Und da muss auch ein sogenannter Ergänzungspfleger bestellt werden. Das ist dann also jemand, der das Kind vertritt, weil ansonsten müsste ja das minderjährige Kind von den Eltern vertreten werden und dann wäre das ein in sich Geschäft, weil einerseits die Eltern sagen, hey Kind, hier hast du meine Anteile und gleichzeitig müssten die Eltern für das Kind diese Schenkung annehmen und das ist natürlich schwierig, weil da wiederum kein Interessensgegensatz da ist. Also muss jemand bestellt werden, der das Kind vertritt. Das kann aber auch jemand aus der Familie sein. Prinzipiell dürfen es eben nur nicht die Eltern sein, die die Anteile an die Kinder geben. Lange Rede, kurzer Sinn, klingt jetzt erstmal ganz aufwendig, ist es aber in der Praxis eigentlich gar nicht. Das kann man auch schon hinbekommen und so eben von Beginn der Geburt an dafür sorgen, dass die Kinder eigene Einkünfte haben. Und vielleicht noch abschließend, man kann dann das sogar richtig weit treiben und eben zum Beispiel sagen, ja gut, irgendwann werden die Kinder ja volljährig, dann will ich erstmal gucken, wie die sich so entwickeln. Wenn ich das jetzt, na, die sind vielleicht frisch geboren und ich will die schon an meinem Unternehmen beteiligen. Ich weiß aber nicht, was ich da für eine Brut großziehe, ja. Das mal gucken, wie die sich so entwickeln. Ich möchte also, dass die jetzt nicht wirklich mitreden können oder ich möchte die auch irgendwie wieder rauskaufen können. Dann hat man natürlich immer mal versucht, früher zu sagen, na komm, ich gebe den Kindern 1% am Unternehmen, das kann ich auch günstig wieder zurückkaufen, aber dieses 1% am Unternehmen bekommt immer 10% der Gewinne ab, ja, sodass die Kinder also besonders von den Gewinnen des Unternehmens profitieren, damit eben wirklich auch ein gewisser Geldbetrag bei denen ankommt. Und das ist natürlich dann was, wo es herausfordernd wird, dass das akzeptabel ist. Und da hat sich durch die Rechtsprechung so eine Grenze herausgebildet. Und zwar liegt die bei 15% des tatsächlichen Wertes, das den Kindern zugekommen wird. Das darf die Rendite sein, die die Kinder jährlich von dem Vermögen erhalten. Also wenn die jetzt 1% an einem Unternehmen bekommen, was eben 1 Million Euro wert ist, dann wären das ja 10.000 Euro, die diese Anteile wert haben. Das heißt, sie dürfen höchstens 1.500 Euro, also 15% davon, dann jährlich als Gewinnanteil bekommen. Und dann gibt es auch keinen Ärger mit dem Finanzamt.
Absolut. Soll man nochmal vielleicht auf die Vermietung eingehen, weil man hat ja vielleicht auch eine Wohnung und sagt, hey, die ist jetzt leer, will ich gerne vermieten und irgendwie mein Bruder, meine Schwester, meine Kinder, wer auch immer, sollen das mal mieten. Da ist es ja auch so, kann man günstiger machen, gibt es so zwei Grenzen, einmal die Grenze von 66% der ortsüblichen Miete und einmal bei 50%. Normalerweise ist es ja so, ja, oder nicht nur normalerweise, sondern auch bei Familienangehörigen, es muss eine Überschuss Gewinnerzielungsabsicht dann da sein, ja, eine Totalüberschussprognose. Und da sagt das Finanzamt, wenn ich mindestens 66% der ortsüblichen Miete verlange, die ich jetzt von einem normalen, irgendwie fremden Dritten verlangen würde, dann ist das okay, gibt keine weitere Prüfung. Ich kann eben die vollen Werbungskosten geltend machen, also die vollen Zinsen vom Kredit, die volle Abschreibung vom Gebäude, die vollen Verwalterkosten, was auch immer da anfällt. Wenn ich jetzt allerdings günstiger vermieten will, kann ich immer noch gegebenenfalls die vollen Kosten geltend machen, wenn ich zumindest mal mindestens 50% der ortsüblichen Miete verlange. Da braucht man allerdings so eine Totalüberschussprognose fürs Finanzamt, indem man eben zeigt, okay, ich vermiete es zwar zu nur 50% der normalen Kosten, aber ich erziele trotzdem noch einen Überschuss mit der Wohnung und dann kann ich trotzdem alles absetzen. Gehe ich jetzt unter diese 50%, dann muss ich aufteilen in einen entgeltlichen und in einen nicht entgeltlichen Teil und dann kann man eben nicht mehr alle Kosten voll von der Steuer absetzen. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, Christian, sollte man, sage ich mal, seine Wohnung an die Kinder beispielsweise zu mindestens 66% vermieten.
Ja, das ist ja hier, ich komme ja hier aus der Studentenstadt Halle, ja, und da ist es ja so, dass vielleicht der ein oder andere Elternteil dann auch so eine kleine Wohnung für sein Kind kauft, das dann hier studiert. Kennt man ja vielleicht so in den Studentenstädten, sagt man, gut, du bist da jetzt 10 Jahre, da kaufen wir dir hier, oder 5 Jahre, da kaufen wir dir so eine schöne 30, 40, 50 Quadratmeter Wohnung und da kannst du dann drin wohnen. Und da ist es ja dann eigentlich schlau, wenn man bewusst sagt, okay, ich vermiete die dir, du musst uns tatsächlich eine Miete zahlen. Die kann auch ein bisschen günstiger sein, nämlich genau bis zu diesen Grenzen, die du gerade genannt hast, 66% oder 50%. Und dann habe ich als Elternteil, die eben diese Wohnung kaufen, auch noch den Vorteil, dass ich aus dieser Vermietung, die ja stattfindet, weil das Kind zahlt mir Miete, auch noch einen Verlust erziehe, weil die Miete ist zwar nicht null, aber jetzt auch nicht besonders hoch. Und gleichzeitig kann ich eben meine gesamten Kosten, Zinsen, Abschreibungen abziehen und spare damit auch noch Steuern, weil ich diese Wohnung eben vermiete. Also darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass das auch eine ganz interessante Gestaltung sein kann.
Auch hier gilt wieder Mietvertrag machen und auch die Miete per Überweisung zahlen und nicht nur so ein Scheingeschäft machen. Also wie mit einem Fremden im Prinzip das einfach durchführen, dass es auch vom Finanzamt anerkannt wird.
Ja, jetzt habe ich mal gelesen, Fabian, oder kriegt das immer mal so mit in den sozialen Medien, dass es oftmals in Beziehungen ein Streitpunkt ist, wer wie viel sauber macht. Und da kam also jemand mal auf die Idee, das ist schon lange her, und hat gesagt, na gut, ehe sich hier mein Partner oder meine Partnerin, konkret war es hier die Ehefrau, immer so beschwert, dass sie so viel putzen muss und ich mache nichts, machen wir doch Folgendes, dann zahle ich dir was dafür, dass du mein Arbeitszimmer reinigst. Ja, also einerseits habe ich vielleicht, das konstruiere ich jetzt, ging so aus dem Urteilsfall nicht hervor, aber ich denke mal, das gehört auch dazu, da machst du das mit sauber und dann sind wir uns einig, dass das in Ordnung ist. Und zusätzlich haben wir ja noch einen Steuervorteil, weil ich bezahle dich eben dafür und ich kann die Kosten ja auch noch als Werbungskosten abziehen, weil es geht ja um mein Arbeitszimmer. Und da hat tatsächlich der Bundesfinanzhof sich mal mit beschäftigt, schon ein uraltes Urteil aus 1978. Und obwohl es aus dieser Zeit stammt, haben sie gesagt, das ist nicht in Ordnung. Oder gerade weil es aus der Zeit stammt, ich weiß nicht, haben gesagt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich bin mir nicht sicher, wenn das jetzt 2026 entschieden werden würde, ob der Bundesfinanzhof das immer noch so einschätzen würde, dass es eben so eine übliche familienrechtliche Grundlage ist, dass die Ehefrau halt da mal hier das Arbeitszimmer putzt. Ich kann mir vorstellen, dass dieses BFH-Urteil, wenn es nicht aus 1978 wäre, vielleicht 2026 oder 2027 anders ausfallen würde, dass man praktisch ja mehr anerkennen würde, dass es tatsächlich eine Arbeit ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wieder so geurteilt werden würde.
Ah ja, kann ja, wer es mal ausprobieren will.
ja, ja.
Wir unterstützen euch gerne bei der Durchsetzung.
Ja, schreibt uns.
Ja. Ist ja auch lustig, da gab es ja dieses Herrenabendurteil, was ja, wo ich das auch, glaube ich, so sehen würde, ne? Das war, glaube ich, 2015 oder so, wo eine Rechtsanwaltskanzlei immer Herrenabende veranstaltete. Die luden dann immer so 350 Männer ein zu sich in die Kanzlei und mit Bühne und Band und so und haben da gefeiert und haben da eben Unternehmer, Politiker, Richter eingeladen und haben eben gesagt, ja, wir haben nur Männer eingeladen, weil in den Führungsetagen, die wir als Kunden gewinnen wollen, sind ja eh nur Männer. Das macht ja gar keinen Sinn, Frauen einzuladen. Und sagten dann im Urteil noch, aber sie hätten nichts gegen Frauen, beim Karneval feiern sie auch gern mal mit Frauen. Und das fand das Finanzamt jetzt nicht so gut und hat das deswegen anerkannt, weil sie eben sagen, das kann nicht sein, hier nur Männer einladen. Das ist ja dem Grunde nach irgendwie schon unüblich und erkennen wir nicht an. Aber da hat der BFH wirklich gesagt, naja, es kommt eigentlich auf ganz andere Argumente an. Also ihr müsst halt gucken, ob das nur der Repräsentation diente oder ob die damit wirklich ihre Einnahmen steigern wollten. Und nur weil die nur Männer eingeladen haben, das ist ja wohl kein Argument, diesen Kostenabzug zu versagen. Und ich weiß gar nicht, ob das heute auch nochmal so entschieden werden würde. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wie das Recht sich da auch vielleicht weiterentwickelt oder auch nicht.
Genau, da gibt es so ein BFH-Urteil zur Pflege. Da wurde es tatsächlich anerkannt. Also wenn man jetzt einen Familienangehörigen pflegt, dann ist es was anderes, wie wenn man das Arbeitszimmer putzt, zumindest laut dem BFH-Urteil vom 21. Januar 1999. Vielleicht, wir haben es zwar schon angesprochen, aber zum Schluss der Folge, sag mal noch was zu Darlehen zwischen nahen Angehörigen. Vielleicht ein Punkt, eins meiner, glaube ich, meist kopiertesten Videos, ich meine, meine Videos werden öfter mal kopiert, aber ich glaube, das mit Abstand meist kopierte ist, dass es Sinn macht, kann, eine vermietete Immobilie zwischen Eltern und Kindern nicht zu schenken, sondern die abzukaufen, dass man wieder eine höhere Abschreibung des Gebäudes hat. Das habe ich damals, ab 2020, mal gemacht und es wurde, glaube ich, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft es zum Teil im selben Wortlaut kopiert wurde, mitunter auch dann falsch kopiert.
Jetzt Grundlagenwissen von ChatGPT wahrscheinlich, deswegen
ich habe neulich mal witzigerweise geschaut, ob es was das erfolgreichste Steuervideo ist. Wäre für dich auch interessant oder für die Hörer und Hörerinnen. Ich schaffe mir zwar die eigene Konkurrenz, aber kann man mit Manus AI ganz gut nachvollziehen. Und witzigerweise war es ja nicht von mir, was mich ein bisschen geschockt hat. Ja, so. Aber es war mein Thema. Also es war ein kopiertes Video von mir mit den meisten Aufrufzahlen, wo ich praktisch ein bisschen darüber aufgeklärt habe, dass man eine vermietete Wohnung nach 10 Jahren im Privatvermögen steuerfrei verkaufen kann, dass man in gerader Linie beispielsweise an die Tochter oder den Sohn eben keine Grunderwerbsteuer zahlt. Plus, dass natürlich dann bei der vermieteten Wohnung dann die Anschaffungskosten des Gebäudes wieder neu sind und damit die Abschreibung höher. Und klar, da wurde dann natürlich auch wild diskutiert unter dem Video, ja gut, aber ich muss ja dann irgendwie das Geld haben, um diese Wohnung zu kaufen. Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, klar, man holt es von der Bank. Jetzt sind die Kinder vielleicht noch nicht so solvent, um sich irgendwie ein Einfamilienhaus in München, was weiß ich, Bogenhausen, da finanzieren zu können. Aber man könnte ja auf die Idee kommen, dass eben beispielsweise die Kinder oder die Eltern den Kindern dann ein Darlehen geben, beispielsweise 1 Million, und damit wird es eben gekauft. Jetzt in dem speziellen Fall, da ist sich die Literatur nicht ganz so einig, gibt sogenannte Schamfristen. Wenn man jetzt sagt, okay, man schenkt jetzt an einem Mittwoch irgendwie diese Million und am Donnerstag geht man zum Notar und kauft dann das Haus für die Million ab, dann könnte es schwierig werden, je nach Literatur kommt man auf ganz verschiedene Fristen, von irgendwie 3 Monaten bis 3 Jahre, habe ich schon alles gelesen, was praktisch zwischen der Schenkung und dann dem tatsächlichen Kauf der Immobilie liegen muss. Aber auch wenn man jetzt nicht so eine extreme Gestaltung macht, müssen auch Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen eben ein paar Sachen beachten, weil grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt Zinseinnahmen hat, dann unterliegen die ja grundsätzlich dem Kapitalertragsteuersatz von 25% plus Soli, also insgesamt 26,375%. Und wenn man jetzt irgendwie beispielsweise Zinsausgaben hat, weil die Kinder beispielsweise da ein Darlehen an die Eltern zahlen und es Werbungskosten sind bei der Familienimmobilie, könnten die ja theoretisch eine Steuerersparnis im reichen Steuersatz von 45% plus Soli plus Kirchensteuer haben. Und dementsprechend gibt es da eine Einschränkung bei der Kapitalertragsteuer, wenn eben es nahestehende Personen sind. Typischer Fall sind Ehegatten, aber auch bei Kindern.
Ja, ich glaube, bei den Ehegatten gibt es ja dann wiederum auch ein Urteil, das sagt, naja, Moment mal, ihr habt da so eine Steuervorschrift geschaffen. Wenn sich Eheleute ein Darlehen geben und das verzinsen, stellt ihr ja die Eheleute schlechter, als wenn das jetzt zwei Personen machen würden, die nicht miteinander verheiratet sind. Also so eine wilde Beziehung, ja, wo man vielleicht auch ein paar Jahre zusammen ist und sagt, nö, heiraten, wir sind so, das ist so oldschool, das wollen wir nicht. Die Steuervorteile aus dem Ehegattensplitting interessieren uns auch nicht. Und dann leiht man sich gegenseitig Geld, ne, und hat diese von dir genannten Steuervorteile. Deswegen, der eine kann die Zinsen abziehen, spart damit 45% Steuern, der andere muss die Zinsen versteuern, aber nur mit 25%. Also eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und wenn die Personen jetzt verheiratet sind, dann gibt es diese Einschränkung in dem Paragraph 32d. Und wenn die nicht verheiratet sind, gibt es die Einschränkung nicht, weil das eben da überwiegend nur für Eheleute gilt. Und da kann man dann auch sagen, na Moment mal, wir haben ja das Grundgesetz, das sagt, Eheleute müssen eigentlich besser gestellt werden und nicht, die Ehe soll ja gefördert werden und nicht schlechter gestellt werden. Deswegen ist es nach meinem Kenntnisstand jetzt so, dass man die Vorschrift auch so auslegt, dass man sagt, naja, wenn der Ehegatte da diesen Darlehensvertrag zustimmt und der jetzt nicht ganz mittellos ist und nicht völlig von dem anderen Ehepartner unter Druck gesetzt wird und jetzt noch im Bewusstsein seiner vollen geistigen Fähigkeiten ist, dann muss man das eigentlich anerkennen. Also insofern mit Darlehen kann man schon auch, glaube ich, noch ein paar Gestaltungen herbeiführen, indem man dann die Zinsen eben günstig versteuert mit den 25%. Und der andere spart dadurch Steuern.
Ja, vielleicht noch was zu Darlehen der Kinder an die Eltern. Da gibt es ja auch nochmal ein BFH-Urteil aus dem Jahr 2001. Ja,
genau. Ja, das ist natürlich auch eine interessante Sache, wenn man jetzt sagt, die Familiengesellschaft oder das mit diesem Familiengericht, was ich vorhin angedeutet habe, ist mir zu aufwendig. Dann könnte man das auch relativ einfach regeln, dass man zum Beispiel sagt, wenn man eine GmbH hat und man gibt Geld in die GmbH rein als Gesellschafter, dann hat man ja eine Forderung gegenüber seiner eigenen GmbH, die man verzinsen muss, ne? Die GmbH hat dann Zinsaufwendungen und man selbst als Gesellschafter muss die Zinseinnahmen versteuern. Jetzt könnte man auch einfach sagen, wenn man dem Kind eigene Einkünfte verschaffen will, man schenkt dieses Darlehen an die Kinder, dann haben die plötzlich die Forderung gegenüber der GmbH und dürfen in Anführungsstrichen dann diese Zinsen versteuern, können dann ihren Grundfreibetrag nutzen und eigentlich ist alles wunderbar und das ist eben auch so ein Fall, was erstens anerkannt wird und zweitens, wo man auch nicht unbedingt das Familiengericht dazu braucht, weil das Kind kann ja im schlimmsten Fall nur das Geld verlieren, ja, und dann ist es nicht genauso gestellt, als hätte es diese Schenkung niemals gegeben und kann auf keinen Fall bei einem Darlehen weiter in den Ruin getrieben werden, wie das jetzt beispielsweise bei einer Immobilie sein könnte oder bei einer Firmenbeteiligung, wo es ja vielleicht gewisse Insolvenzantragspflichten oder Nachschusspflichten oder sowas gibt. Das ist ja bei einer Forderung nicht gegeben. Also insofern auch da wieder Darlehen ganz interessant, um Zinsen und Vermögen an die Kinder zu bekommen.
Absolut. Also zusammenfassend kann man sagen, man kann mit Angehörigen schon Steuern sparen. Das muss allerdings fremdüblich sein und am besten immer schriftlich vereinbart, dass auch wenn man Nachfragen vom Finanzamt kommen, dass man da nicht der Dumme ist. Ja, das ist, glaube ich, so abschließend eigentlich ein ganz gutes Fazit. Oder was ist dein Fazit, Christian?
Ja, definitiv. Ja, Fazit ist noch ein Hinweis, wir haben jetzt viele über Urteile gesprochen und so, wir schreiben die mal in die Shownotes. Und wenn jemand Fragen dazu habt, schreibt sie uns gern.
Genau, perfekt. Dann hört man sich nächste Woche wieder.
So machen wir es. Mach's gut, tschüss. Und schick mir den Anstellungsvertrag, ne?
Ich schaue noch mal wegen der Vergütung. Mach's gut, Christian. Ciao.
Tschüss, ciao.
Das war der Seid auch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.